Hallo und herzlich willkommen zu Maloche
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich bin Verena Leichtfuß.
Hey Verena, lass uns heute mal ein bisschen träumen. Und zwar eine meiner großen Vorstellungen, woran ich gerne mal denke, wenn der Arbeitstag mal nicht so geil läuft, ist, eines Tages musst du nicht mehr. Eines Tages keine Lohnarbeit mehr. Und dann überlege ich mir so, oh, wie kann ich dann den ganzen Tag, wenn ich den ganzen Tag für mich habe in der Rente, wie gestalte ich den dann? Hast du schon eine Vorstellung?
Was ich machen würde als Rentnerin? Nee, ich weiß es tatsächlich noch nicht so ganz genau. Ich habe nicht den ganz großen Plan. Ich glaube, zumindest würde ich alles ein bisschen lockerer angehen lassen, mich nicht so krass durchtakten, wie ich es heute habe.
Ja, absolut. Oder du hast so viel vor, dass du total durchgetaktet bist.
Das kenne ich von meinen Eltern, die sind nämlich schon Rentner und die sind immer total durchgetaktet, die haben nie Zeit.
Ich habe da so mal so ein Schild gesehen, da steht drauf, ich bin Rentner, ich habe keine Zeit.
Ja,
und ich habe doch
so
keine Zeit,
es.
Ich bin Rentner.
Ja.
Also ich habe so diese Vorstellung, wenn ich so auf eine Weltkarte gucke, denke ich mir immer, oh, da will ich noch hin und da will ich noch hin, aber dafür reichen jetzt die Urlaubstage nicht und ich kann jetzt nur hier fahren während den Schulferien und da kannst du eigentlich nicht hinfahren während den Schulferien, da ist es zu heiß oder zu kalt oder sonst irgendwas. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, wenn ich in Rente gehe, dann muss die große Weltreise her.
Okay, ja. Stimmt, da braucht man ganz schön viel Zeit für. Da reichen die 30 Urlaubstage, die wir aktuell haben, nicht für aus, da einmal um die Welt zu kommen und dann auch gleichzeitig noch was zu sehen. Aber wo ich immer so ein bisschen Bedenken habe, ist, kann man sich das im Alter tatsächlich überhaupt noch leisten?
Oh ja, das ist so die nächste Frage. Ich kriege da immer von der Rentenversicherung so einen Brief und da steht eine Zahl drin. Und ehrlich gesagt, ich gucke mir die gar nicht so ganz genau an, weil ich mir denke, ja, da ist ja noch Zeit hin und da verändert sich ja auch noch was. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht überlegt, wie mein Leben dann aussehen wird, was ich mir noch leisten kann und was nicht mehr. Eigentlich muss man sich darauf einstellen, dass es weniger wird, aber auf was man sich genau richtig einstellen soll, das schieben doch viele von uns diesen Gedanken nochmal weg, ne?
Das stimmt. Also es ist halt einfach noch eine Zeit hin und ich weiß aber auch nicht, ich kann nicht einschätzen, ob das, was auf meinem Schrieb steht, der jedes Jahr kommt, ob das ausreicht oder nicht für mich im Alter.
Ein Schritt ist, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen und seine eigenen Unterlagen zu durchforsten. Und zum Glück muss man das nicht alleine machen, sondern da gibt's Hilfe bei uns. Und einen dieser Experten, die uns Metallerinnen und Metallern dabei helfen, den holen wir uns jetzt und mit dem gehen wir es mal durch. Dem stellen wir mal jetzt alle Fragen, ob das mit der Weltreise was wird.
Der sagt uns das, genau. Jährlich bekommen wir ein Schreiben von der Rentenkasse und da steht eine Zahl drin, ja, wie viel Rente wir voraussichtlich bekommen werden. Was ich mich da schon häufiger gefragt habe, wie kommen die überhaupt auf diese Zahlen und was können wir heute schon tun, damit die Zahl auch möglichst gut ausfällt im Alter und ich dann am Ende von meiner Rente auch tatsächlich leben kann und keine bösen Überraschungen erlebe. Ja, dafür holen Christoph und ich uns heute Rat von einem ehrenamtlichen Versicherungsberater. Für uns Metallerinnen und Metaller ist dieser Service kostenfrei und man sollte ihn vielleicht auch nicht erst in Anspruch nehmen, wenn man ganz kurz vor der Rente steht, sondern auch schon in unserem Alter. Und was unser Fachmann dazu sagt, Florian Pröbster, das hören wir jetzt. Vielen Dank, dass du da bist, Florian.
Ich danke euch für die Einladung. Es ist ja ein Herzensthema von mir, die Rente.
Ja, von uns auch. Aber dass es auch wirklich ein gutes Herzensthema wird, da musst du uns jetzt ein bisschen helfen.
Was ich bisher zur Rente verstanden habe, Florian, ist, dass es so ein bisschen ist wie mit diesem Payback-System. Ich sammle irgendwie Punkte. Und um die volle Rente zu bekommen, brauche ich 45 Entgeltpunkte. Aber wie bekomme ich die denn eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist tatsächlich schon ein bisschen so wie in so einem Punktesammelsystem, aber du sammelst die Punkte durch dein jährliches Bruttoentgelt. Und wenn dein jährliches Bruttoentgelt momentan um die 45.000 Euro ist, dann bekommst du einen Entgeltpunkt, umgangssprachlich Rentenpunkt genannt. Und der hat einen Wert von 37,60 Euro.
Okay, das klingt jetzt gar nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist, wenn das Gehalt sich verändert? Also du hast jetzt gesagt 45.000. Wie sieht das aus, wenn das Gehalt anders ist?
Wenn du drüber bist, kriegst du mehr Entgeltpunkte und wenn du drunter bist, weniger. Und da sind wir jetzt schon bei dem Punkt, wer in die Teilzeit geht. Und er sollte sich überlegen, was er im Jahr bekommt, weil dann kann er sich ausrechnen, wie viele Entgeltpunkte er kriegt. Und wenn die dann nur bei 0,7 liegen und es über 20 Jahre hinweg, dann fehlt gewaltig was in der Rentenkasse, in der persönlichen.
Okay, zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal. Was mich noch interessieren würde, ist, angenommen, ich bin jetzt gerade, ich gehe noch zur Schule, bereite mich zum Beispiel aufs Abitur vor oder ich mache ein Zivi, mache meine Ausbildung oder habe Elternzeit. Wie rechnet sich das auf die Rente an oder eben auch nicht?
Also grundsätzlich ist es so, Ausbildungszeiten werden anerkannt, auch Hochschulzeiten, aber da gibt es Maximalwerte. Und was für die betrieblichen Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig ist, ob nun in der dualen Ausbildung oder im dualen Studium, es muss bei der Ausbildung Ausbildungszeit dort stehen, weil dann ist der Faktor 0,75 von einem Entgeltpunkt, den ich bekomme, steht das nicht dort, bekomme ich den normalen Faktor. Und jetzt ist natürlich Lohn eines Azubis, einer Azubine, nicht so hoch und es würde sich dann negativ auswirken. Aber das kann man im Nachgang klären, indem man seinen Ausbildungsvertrag dann an die Deutsche Rentenversicherung schickt oder auch Abschlussprüfung und dann kann das auch nachgetragen werden. Und so ist es mit anderen Zeiten auch, wie zum Beispiel in der Elternzeit, das ist nicht richtig erfasst worden, oder zum Beispiel in der Teilzeit ist ein falscher Wert gemeldet worden vom Arbeitgeber. Das kommt ab und zu mal vor, das kann man aber durch eine Kontenklärung klären.
Klingt alles total kompliziert, aber ich dachte, die Rentenversicherung macht das alles automatisch, also nimmt diese Sachen auf und rechnet das aus. Jetzt hast du gesagt, ich mache das nicht immer automatisch oder da fehlt mal was oder muss ich was hinschicken? Jetzt sag mal, was muss ich denn da eigentlich ich übernehmen? Ich dachte, das läuft von selber alles.
Das tut's im Normalfall auch und im Normalfall ist tatsächlich auch die Deutsche Rentenversicherung nicht die Institution, die einen Fehler gemacht hat, sondern meistens sind es die Arbeitgebenden. Das ist leider traurige Realität, weil die Deutsche Rentenversicherung bekommt dir diese Sozialleistungsbeiträge gemeldet. Und wenn jetzt dann zum Beispiel in einem Jahr ein Fehler passiert ist und der Arbeitgeber hat diesen Fehler nicht ausgeglichen und nicht gemeldet, dann ist der erst einmal nicht bei der DRV bekannt. Und wenn er nicht bekannt ist, können die nicht handeln. Und dann stimmt die Datenlage nicht. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man ab 27, wie du schon angesprochen hast, diesen Brief bekommt. Mhm. Das ist die Renteninformation. Und da ist eine statistische Hochrechnung drinnen, wenn du wie in den letzten 5 Jahren verdienst, bis zum Eintritt in die Regelaltersrente, so viel Rente brutto würdest du bekommen.
Okay, aber da kriege ich jetzt irgendwas. Also was muss ich machen, um da sicher zu gehen, der Arbeitgeber hat keinen Mist gebaut und das ist alles dabei? Weil klar, da sehe ich jetzt irgendwas, aber kann ich mir denn da sicher gehen, ob da jetzt nicht ein paar Euro fehlen oder nicht fehlen? Also wie kriege ich denn das überhaupt raus, dass ich da was tun muss oder dass man da noch was nachholen muss?
Also in der Realität ist es tatsächlich so, die Menschen schauen sich den Brief nicht an. Das kann ich so sagen. Das ist tatsächlich so. Und bedauerlicherweise ist es eine Kompromisslösung damals gewesen, dass man sagt, man schreibt jeden ab 27 an, dann weiß er, auf was er sich in der Rente einlässt. Fun Fact am Rande, es weiß er nicht. Mhm. Da gibt's nur die Rentenauskunft. Die Rentenauskunft, wenn beantragt wird, dann ist es genau so. Du hast hinten deine Erwerbsbiografie. Da ist dann im Versicherungsverlauf wirklich ganz klar aufgeschlüsselt, wie viel Bruttoentgelt wurde gezahlt. Und dann kannst du es nachvollziehen, anhand deiner früher diese grünen Zettel, mittlerweile sind es ja wieder weiße Zettel waren, aber anhand dieser sozialversicherungspflichtigen Meldungen, da kannst du es dann nachvollziehen. Und dann kann man es auch selber, ja, klären lassen, aber man muss es dann selber tun, weil die DAV, die Deutsche Rentenversicherung, kann es nur, wenn ihr was Grobes auffällt. Beispiel, dir fehlen 3 Monate. Da kommt dann schon mal die Meldung herzu, irgendwas stimmt gerade nicht. Aber wenn da jetzt, ich sage jetzt mal, 5.000 Euro fehlen, weil du auf Montage warst für Unternehmen und der Arbeitgeber hat es nicht sauber dokumentiert, das ist für die Deutsche Rentenversicherung nicht einsehbar. Das ist einfach leider so. Und da muss man dann schauen, wie geht man damit um? Und dann ist leider der Versicherte, die Versicherten, in der Beweispflicht, das dann vorzubringen.
Jetzt ist das ja häufig so, nach einem ganzen Berufsleben ist das vielleicht auch super schwer nachzuvollziehen. Boah, was habe ich denn in diesen 3 Monaten gemacht? Kann ich dann zwischendurch auch schon sagen? Oder wie häufig macht es Sinn, überhaupt zu sagen, naja, jetzt müsste ich da mal eine Kontenklärung machen?
Also die Kontenklärung wird jeder um das 45. Lebensalter von der Deutschen Rentenversicherung auch mal angeschrieben. Grundsätzlich die Eigenprüfung würde ich alle 5 Jahre mal eine Rentenauskunft beantragen und damit wirklich zu einem Profi gehen und es durchgehen.
Klar. Okay.
Ja, das ist tatsächlich diese Niveaufrage, die diskutiert wird, die ist sehr komplex, weil sie einfach in der Grundberechnungsformel der Rente hinterlegt ist. Und man sagt, desto höher die Niveaufrage ist, desto besser ist es natürlich für die Rente und somit wären natürlich auch die Renten höher. Man kann es jetzt an einem ganz einfachen Beispiel machen, ohne da hochkomplex Mathematik studiert zu haben. Wenn du 45 Rentenpunkte hast, egal ob du die jetzt nach 45 Arbeitsjahren hast oder schon nach 35, spielt erstmal keine Rolle. Wenn du 45 Punkte hast, nimmst du die mal 37,60 Cent und dann hast du deine aktuelle Bruttorente in dem Moment. Ohne Rentenerhöhungen, die noch kommen könnten, ohne dass du eventuell jetzt noch mehr verdienst, ohne dass du weniger verdienst, sondern das ist eine Ist-Standaufnahme. Mit dieser Ist-Standaufnahme kann man dann mal arbeiten und sagen, Mensch, langt das schon? Ist das vielleicht auch was, wo man nochmal nachbessern muss? Aber da ist halt die Schwierigkeit, wenn jemand 45 Jahre schon gearbeitet hat, wir müssen mit 65 jetzt nicht mehr großartig nachbessern, weil das sind es nur 2 Jahre zur Regelaltersrente und die wenigsten gehen mit 67 in Rente.
Sondern?
Die meisten in den Betrieben, die betriebliche Erfahrung zeigt leider, dass die meisten mit 63 in die Rentenart für langjährig Versicherte gehen und einen Abschlag dann bis zu 14,4% auf ihr ganzes Leben auf die Rente haben. Und das ist dann schon sehr bitter. Und man muss leider auch sagen, viele Arbeitgebenden haben halt auch Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken, wo keine Betriebsräte sind, wo wir als IG Metall dann auch nicht so stark vertreten sind oder als DGB-Gewerkschaften. Da herrschen teilweise Arbeitsbedingungen. Da kannst du froh sein, wenn du überhaupt mit 63 das durchhältst.
Wenn ich jetzt zu dir komme und am besten schon richtig gut vorbereitet bin oder mich halt selber mit dem Thema beschäftigen will, was brauche ich denn da, was sollte ich denn sammeln und welche Briefe sollte ich denn tunlichst nicht wegschmeißen?
Also das Allerwichtigste ist immer die Sozialversicherungsbeitragsbestimmungen, wenn du die bekommst, diese Auszüge auf keinen Fall wegwerfen. Paper ist einfach das, was Rechtsgrundlage hat.
Okay.
Und wenn jemand aus dem Ausland kommt, Arbeitsbücher, Arbeitsbescheinigungen, Stempel, all das, Versicherungsnummern, gerade aus dem ehemaligen Bereich der Sowjetunion, immer aufheben, auf keinen Fall vernichten, weil bedauerlicherweise vieles einfach dann bei der Wiedervereinigung geschreddert wurde. Und dann ist der Versicherte, die es quasi beweisen müssen. Und wenn sie es nicht können, dann gibt es teilweise einfach nichts.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt zu dir komme, hab das alles nicht? Und dann schaust du nach und sagst, okay, da kann was nicht stimmen. Also was du mir erzählt hast, was du alles schon gearbeitet hast und was danach herauskommt, da fehlt doch was. Und wo kriege ich jetzt die Sachen, wenn ich sie selber nicht mehr habe? Habe ich noch eine Chance, irgendwas wieder herzubekommen?
Tatsächlicherweise kommt es immer auf den Individualfall an. Wenn es jetzt tatsächlich Arbeiten, ich sage es jetzt mal, aus Rumänien sind, die in einem Arbeitsbuch stehen, das der Versicherte bedauerlicherweise weggeworfen haben, wird die Wahrscheinlichkeit nicht hoch sein, dass wir die über ein Doppelabkommen mit Rumänien herbekommen. Das müssen wir uns leider vor Augen halten, das ist dann leider so. Wenn zum Beispiel jemand Fehlzeiten hat im Konto, aber er war arbeitssuchend oder arbeitslos in der Bundesrepublik Deutschland, dann haben wir hohe Chancen, dass wir das bei der BA wieder herbekommen und dann geht es. Also es kommt immer darauf an, was fehlt, in welchem Zusammenhang und wer die Institution ist.
Ja, gehen wir mal von einem Standardfall aus. Du gehst ganz normal in Rente, ganz normal. Gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Aber eine Weisheit, die hat jeder von uns irgendwie im Kopf. Ja, du wirst dich ein bisschen einschränken müssen. Es wird ein bisschen weniger sein als vorher. Jetzt spricht man von 48% Rentenniveau. Wenn man sich jetzt ausrechnen will, was bedeutet das überhaupt, da muss man ja so Einnahmen, Ausgaben gegeneinander regen. Machst du dann auch mit den Leuten die Rechnung auf, dass man sagt, du, pass mal auf, Schichtzulagen, die du bis jetzt bekommen hast, die hast übrigens auch nicht mehr und Steuern musst du auch noch zahlen, Krankenkasse musst du zahlen. Wie sieht denn diese Gesamtrechnung dann aus, dass man sich überlegen kann, weil jetzt kriegst du den Schrieb oder weißt dann nachher so und so viel bekomme ich, aber ich muss mir ja ausrechnen, langt das eigentlich?
Im Regelfall nicht.
Ja.
Also das kann man ganz klar sagen und man lernt in der Schulung der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung, das ist in der ersten Stunde schon, wo einem gesagt wird, das werden Sie merken, sehr geehrte Versichertenberaterinnen und Berater, Altersarmut ist weiblich. Das wird einem sehr deutlich gesagt und das ist auch so. Also ich erlebe das, ja, die liegen im Durchschnitt 30% unter einem Entgeltpunkt. Also das heißt, sie werden nach den Rechnungen, die ich gemacht habe, mit sehr wenig Geld in Rente gehen, beziehungsweise es wird sogar die Grundrente anfallen. Der Vorteil bei der Grundrente ist tatsächlich, man muss sie nicht beantragen. Jeder Rentenantrag wird jetzt geprüft automatisch. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Aber man kann schon sagen, im Regelfall langt den Menschen die Rente nicht. Und deswegen ist halt schon die Frage, woher kommt es? Und wenn wir uns Betriebe anschauen, die nach Tarifvertrag der IG Metall bezahlen, die einen hochwertigen Betriebsrat haben, die diese ganze Struktur haben, die verdienen im Durchschnitt 30% mehr Entgelt, sondern bin ich halt nicht bei einem Entgeltpunkt, sondern ich bin bei 1,3 und das auf 45 Jahre wieder hochgerechnet, das macht wieder eine Acken Geld aus. So, und man sagt, der Durchschnittsrentner in Deutschland, wenn er 1.300 Euro netto hat, dann ist er solide unterwegs. Und da sage ich, nee, da ist er nicht solide unterwegs, sondern das ist für mich eine Unzumutbarkeit, wenn einer 45 Jahre ins System eingezahlt hat und am Schluss nur 1.300 Euro da zum Leben hat. Es ist einfach zu wenig.
Was kann ich tun, ich selber, um nicht in Altersarmut zu gelangen? Und was kann ich tun, um meine Rente aufzubessern? Und damit meine ich jetzt nicht, naja, dann mach halt noch einen Nebenjob, wenn du Rentner bist, ja, sondern damit meine ich, was kann ich wirklich tun?
Also grundsätzlich hohe Tariflöhne sind ein Garant dafür, dass die Rente nicht niedrig ausfällt. Das ist einmal ein Fakt. Und am besten noch, wenn es Tarifverträge der IG Metall sind. Das ist einfach so.
Dafür kann man als Einzelner was tun. Also man kann sich nicht nur den Job aussuchen, sondern man kann auch dafür kämpfen, dass ein Betrieb in den Tarifvertrag reinkommt. Das ist das eine, okay.
Das ist das Großpolitische, was ich auch als Einzelner beeinflussen kann. Die Schwierigkeit ist, es gibt ja ein breites Portfolio an Versicherungen, Rentenvorsorgen, Altersvorsorgen, ATS. Es gibt ja nichts, was nicht gibt.
Und das ist uns auch schon aufgefallen.
Genau, und das Schlimme aber daran ist, dass die Fragestellung ist, von welchem Gehaltsbestandteil geht's denn jetzt weg? Geht's von meinem Brutto weg? Weil dann schmäle ich mir ja indirekt meine eigene Rente, weil sie dann quasi nicht mehr verbeitragt wird. Geht's von meinem Netto weg, dann tue ich das nicht. Also wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ich eine staatliche Förderung bekomme, die diesen Gap in der gesetzlichen Rente ausgleicht und es in meiner privaten Vorsorge so darstellt, dann kann das ja sinnvoll sein. Aber das muss man sich mal ausrechnen lassen, weil viele Millionen, die solche Verträge abgeschlossen haben, schauen jetzt ins Ofenrohr und sagen, vielleicht doch nicht so gut gelaufen. Grundsätzlich das Allerbeste, was jemand tun kann, ist, und das sage ich auch ganz offen, Parteien wählen, die nicht mit Slogans antreten, naja, das klären wir dann schon irgendwie in der Rente wie die AfD. Weil wenn man sich das Rentenkonzept der AfD anschaut, heißt das Altersarmut. Und zwar knallhart. Und das ist eine Augenwischerei, was teilweise erzählt wurde von Funktionären der AfD. Wenn man ins Parteiprogramm nachschaut, ist die Aussage ganz klar, sie wollen Leute 45 Jahre arbeiten lassen, egal ob die dann 67 sind oder nicht. Sondern sie machen es dann nur noch an der Zahl fest. Und das ist halt auch scheiße.
Wann kann ich denn eigentlich in Rente gehen? Also in welchem Alter? Und was kostet es mich denn? Also könnte ich jetzt heute schon sagen, oh, ich gehe jetzt.
Wenn ich dich anschaue, nein.
Und da bin ich noch zu frisch für. Ja, danke schön.
Erheblich. Also da ist schon noch ein bisschen Zeit bis zur Rente. Also grundsätzlich hat ja der Gesetzgeber oder die letzten Bundesregierung das Renteneintrittsalter bedauerlicherweise hochgelegt. Wir kamen ja von der Rentenart für langjährig Versicherte, wo man ja schon mit Teilen von 60 gehen konnte, mit so Vorruhestandsregelung und so. Wir sind jetzt halt bei der Rentenart für langjährig Versicherte bei 63. Wenn jemand Jahrgang 1964 ist und in diese Rentenart will, braucht er 35 Jahre Wartezeit, also wo er beschäftigt war. Und dann kann er gehen, hat aber einen Abschlag von 14,4%. Jeden Monat, den er länger arbeitet, hat er dann 0,3% Abschlag weniger. Wenn er sagt, nö, ich mache meine 45 Jahre voll und ich bin 65, dann kann er abschlagsfrei gehen. Das geht. Das ist auch die Rentenart, die die meisten bevorzugen. Viele schaffen es aber leider aus gesundheitlichen Gründen nicht. Da brauche ich aber diese 45 Jahre dazu. Und da zählen aber leider nicht alle Sachverhalte, die im Erwerbsleben auftreten, dazu. Aber in der Rentenauskunft steht es auch drinnen, was dazu zählt und was nicht. Und jetzt gibt's dann noch für Menschen, die eine Schwerbehinderung haben, also eine Einschränkung, wo der GDP 50 oder größer ist, die können dann auch mit 62 gehen und haben dann nur noch 10,8% Abschläge. Die Schwierigkeit ist halt, das jetzt zu sagen in einem jungen Alter, weil man einfach noch nicht weiß, wie die Gesetzmäßigkeiten dann sind. Und das ist eben so der Punkt und auch der Appell ein bisschen an die Politik. Man braucht in der Rente Verlässlichkeit.
Wenn ich jetzt in einer komfortablen Lage bin und sage, okay, die Rente ist nicht das Alleinige, worauf ich mich verlassen muss. Zum Beispiel, bei uns gibt's eine Betriebsrente. Aber wenn sowas ist, was muss ich denn da beim Thema Rente noch nachher beachten?
Das haben wir ganz oft. Da kommt dann der Kollege aus einem großen Betrieb. Ich habe ja eine Betriebsrente. Ich bekomme ja noch das on top. Das ist ja sehr komfortabel. Quasi können die morgen schon gehen. und dann muss man manchmal der Spielverderber sein und sagen, könntest du. Aber erst einmal tut man Rente immer 3 Monate vorher beantragen. Also das heißt jetzt bitte nicht morgen, sondern vielleicht erst in 3 Monaten. Die Schwierigkeit ist oft, dass Menschen sich auch da nicht richtig beraten lassen, weil in der Rentenauskunft steht schon der Wert drinnen, was man dann in der Kranken- und Pflegeversicherung zahlt. Und dann kommt das Thema Versteuerung. Zum Thema Versteuerung darf ich nicht beraten. Dafür haben wir ja aber bei der Gewerkschaft den Vorteil, dass wir den Lohnsteuerhilfeverein haben und dann kann man sich an den wenden. So, und da habe ich den Vorteil, da kann ich dann auch mal meine Betriebsrente ausrechnen lassen, was da für ein Versteuerungsfaktor drauf ist. Und das erlebe ich sehr oft, dass Menschen dieses Beratungsangebot, das es ja bei uns für unsere Mitglieder gibt, einfach nicht in Anspruch nehmen. Und es ist ja da, wir haben ja hochqualifizierte Leute. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir das einfach noch mehr auch in die Betriebe geben, auch noch mehr unseren Funktionärinnen und Funktionären geben, sagen, geht zu unserer IG Metall, geht in die Geschäftsstelle, weil daran hängt die Entscheidung.
Was wäre deiner Meinung nach jetzt das Beste, was ich heute tun könnte, um für die Rente vorzusorgen?
Hochwertiges Arbeitsentgelt, am besten mit einem Tarifvertrag der IG Metall.
Das ist doch das perfekte Schlusswort.
Jetzt daran wissen wir kann Bescheid. Ich heute jedenfalls schon arbeiten.
Ja, damit arbeiten wir heute schon. Ja,
dann machen wir das. Florian, herzlichen Dank. Ich glaube, du hast dazu beigetragen, dass vielleicht auch bei dir ein paar weniger Kolleginnen und Kollegen dann da sind, die dann eine schlimme Überraschung da bekommen. Und ja, vielen Dank, dass du da so hilfst. Und wir können nur aufrufen, es gibt ganz viele wie ein Florian, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr müsst es nur annehmen. Es kostet nichts. Ignorieren kann man die Ratschläge immer noch. Ja.
Genau.
Aber es wird euch mal ein bisschen helfen, die Augen zu öffnen. Und das halt nicht in dem Moment, wo ihr sagt, ja, ich gehe nächsten Montag in Rente, sondern schon ein bisschen früher.
Bisschen früher und wendet euch dafür an eure Geschäftsstellen vor Ort. Dort bekommt ihr die Hilfe und auch den Kontakt zu Florians Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Florian.
Ja, danke, dass ich da sein durfte und ihr macht einen echt coolen Podcast.
Dankeschön.
Danke.
Ja, jetzt hat der Florian uns erklärt, wie es aussieht, dass es eigentlich doch ganz gut ist, dass auch wir beide, obwohl wir noch gar nicht so nah an der Rente dran sind, uns schon mal mit dem Thema beschäftigen. Aber jetzt ist das Thema Rente ja nicht nur so ein individuelles Thema, was jeden von uns betrifft, dich und mich, sondern es ist ja auch ein politisches Thema.
Absolut. Also die Entscheidung, wo ist das Rentenniveau, das trifft die Politik. Und da tut sich auch gerade viel. Also, da ist ein Rentenpaket auf den Weg gebracht worden und da wird ein Rentenniveau festgeschrieben und das für so und so viele Jahre. Aber jetzt ist die Frage, ist es jetzt positiv? Also, passt das jetzt alles so? Und was müssen wir vielleicht noch ändern, damit das alles, also der Florian hat ja auch gerade so ein paar Szenarien beschrieben, wo man sagen muss, okay, da hakt's noch, da liegt es nicht in unserer Hand, sondern da liegt es eben in der politischen Hand, was zu verändern. Da wollen wir natürlich auch Einfluss drauf nehmen.
Ja, und manche Dinge klingen auch einfach noch ziemlich abstrakt für mich, muss ich gestehen. Also wie das am Ende alles zusammenkommt, auch politisch, womit das alles zusammenhängt, auch das Thema Rente. Also für mich ist es noch nicht hundertprozentig greifbar.
Und wer bestimmt das eigentlich überhaupt, ne?
Ja,
also,
richtig.
Komm, da holen wir uns jetzt einfach unseren politischen Fachmann dazu.
Ja,
und
gute Idee.
Den quetschen wir jetzt mal aus und lassen uns mal von ihm erklären, ob dieses neue Rentenpaket, ob das was taugt und wo wir noch nachlegen müssen. Und lassen uns da mal irgendwie erklären, wie da so die Gemengelage ist. Die Rente ist sicher. Das ist ein Zitat von dem ehemaligen Arbeitsminister Norbert Blüm. Das kennt jeder. Das ist aber ein Zitat aus dem letzten Jahrtausend, muss man sagen. Und es wird heute eigentlich nur noch sarkastisch gebraucht, also in Verbindung mit einem spöttischen Lachen. Und es soll halt eigentlich zeigen, nee, die Rente ist überhaupt nicht sicher. Jetzt ist gerade die Bundesregierung deswegen auch dabei, ein neues Rentenpaket ins Leben zu rufen. Aber ist die Rente jetzt wirklich sicher dann? Oder müssen wir noch mehr tun? Das fragen wir heute einen, der sich damit auskennt. Kein Rentner, sondern einen, der bei uns im Bereich Sozialpolitik arbeitet und dort für eine sichere Rente kämpft. Sebastian Kramer, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Sebastian.
Hallo.
Du sag mal, die Bundesregierung will jetzt das Rentenniveau auf 48% festschreiben für die nächsten 15 Jahre. Klingt irgendwie auf der einen Seite nach einer guten Nachricht, aber ist sie denn das auch? Weil ich frage mich dabei schon, 48% reicht das? Und was ist nach 15 Jahren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass man erstmal sagen kann, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist was, für wir auch als IG Metall lange gekämpft haben, es zu schaffen, das Rentenniveau erstmal zu stabilisieren. Jetzt bei 48%. Man kann sagen, das ist nicht genug. Wir wollen da auch mehr. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dabei zu wissen, dass es erstmal den Verfall des Rentenniveaus stoppt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne das Rentenpaket 2 im geltenden Rentenrecht wäre es nämlich so, dass das Rentenniveau in den nächsten Jahren immer weiter fallen würde. Das heißt, das, was man in der Rente später übrig hat, immer weniger wert ist. Und das wäre ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen haben wir uns als IG Metall sehr dafür eingesetzt und freuen uns jetzt auch, dass das Rentenpaket 2 kommt und das Rentenniveau erstmal stabilisiert wird. Das ist sozusagen ein erster Schritt und weitere Schritte müssen aber folgen.
Jetzt hattest du gerade gesagt, also die 48%, die sind sicher, aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Was passiert danach?
Genau, also wie das immer so ist im politischen Geschäft und vielleicht jetzt insbesondere auch in der jetzigen Ampelkoalition, muss man natürlich immer irgendwie auch am Ende Kompromisse machen. Und wir haben als IG Metall, auch zusammen mit vielen Sozialverbänden, anderen Einzelgewerkschaften, eine dauerhafte Stabilisierung gefordert. Also hätten uns auch gewünscht, dass das noch weiter über die 2040 hinausgeht. Jetzt ist es so, dass das bis 2040 fest stabilisiert ist und dann so eine sogenannte Evaluationsklausel im Gesetz ist. Also 2039 wird sich sozusagen dann politisch nochmal darüber unterhalten. Aber mit der Maßgabe, dass man überlegt, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit das Niveau mindestens bei 48% auch dauerhaft stabilisiert ist.
Jetzt hatte Christoph ja vorhin schon das Zitat gebracht, die Rente ist sicher. Jetzt, naja, denke ich mir so, ich habe noch so 28, 29 Jahre ungefähr, bis ich in Rente gehe. Ist noch eine ganz lange Zeit, kann man jetzt nicht absehen, wie es genau aussieht. Aber trotzdem kriege ich häufig zu hören, naja, du kriegst doch eh nichts mehr. Wie siehst du das? Also wie ist da tatsächlich der Stand? Habe ich noch Chancen oder sieht es doch dunkel aus für mich?
Also dazu muss man sagen, diese Vorstellung, ich kriege als junger Mensch sowieso gar nichts mehr von meiner Rente, ist wirklich falsch und ist halt auch ein Ergebnis einer jahrelangen Lobbypolitik von Interessensgruppen, von Versicherungskonzernen, von vielen mächtigen Akteuren im Hintergrund, die das immer wiederholt haben und immer wieder eingeredet haben und das leider halt eben sehr stark verfängt. Ich würde sagen, wenn man die nüchternen Fakten sich anguckt, ist es so, dass die gesetzliche Rentenversicherung immer noch das sicherste Alterssicherungssystem ist, was wir haben. Man kann sich da sicherlich mehr wünschen und wir wünschen uns als IG Metall auch mehr, beispielsweise auch ein höheres Rentenniveau. Aber es ist nicht so, dass man später als junger Mensch überhaupt nichts mehr aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt. Im Gegenteil, auch heute ist es noch so und auch in Zukunft wird es so sein, dass die überwiegende Mehrzahl unserer Kolleginnen und Kollegen den Hauptteil ihres Alterseinkommens aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen wird.
Okay, jetzt hattest du gerade das schon aufgemacht, das breite Feld. Also klar, die Rente ist sozusagen jetzt sicher auch über die Krisen, die du gerade benannt hast. Aber jetzt gibt es ja auch immer wieder den Diskussionspunkt, die Boomer gehen in Rente, die Jüngeren werden irgendwie immer weniger. Wie soll das dann funktionieren, wenn jetzt ganz viele Rentnerinnen und Rentner da sind, aber nur wenig junge Menschen, die bezahlen?
Ja, genau. Also was du ansprichst, ist natürlich der demografische Wandel und den kann man nicht wegreden. Also es wäre falsch zu sagen, es gibt diesen demografischen Wandel nicht. Den gibt es und damit sind ja nicht nur wir in Deutschland konfrontiert, sondern im Grunde alle Industrieländer in unterschiedlichem Maße. Die Frage ist halt eher, was ist die Konsequenz daraus? Und da muss man sagen, wird halt auch einfach sehr, sehr viel Fehlinformationen und eine sehr einseitige Faktenlage geschaffen, weil am Ende ist sozusagen der entscheidende Punkt, der demografische Wandel wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir gewisse Mehrkosten haben für die Alterssicherung. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wer zahlt diese Mehrkosten? Ja. Und diejenigen, die die gesetzliche Rente schlecht reden und immer davon sprechen, wir können das alles uns nicht mehr leisten und nicht bezahlen, sind halt diejenigen, die sagen, wir müssen mehr privat vorsorgen. Ja. Privat vorsorgen heißt aber im Endeffekt nichts anderes, als dass ich am Ende als Arbeitnehmer das, was ich später für die Rente brauche, selber alleine privat aus meinem Einkommen finanzieren muss. Während die gesetzliche Rente natürlich ein paritätisches finanziertes System ist, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen einzahlen. Das heißt, demografischer Wandel gibt es. Die entscheidende Frage ist die Verteilung der dadurch entstehenden Kosten.
Jetzt hast du gerade gesagt, da gibt es ja Gruppen, Lobbygruppen, die das schlecht reden. Kannst du mal konkret machen, wer steckt dahinter?
Ja, also das ist eine ganze Vielzahl von Gruppen und Akteuren, die da unterwegs sind. Ein ganz, ganz wichtiger Akteur, den ich da ja schon genannt habe, sind sicherlich die Versicherungskonzerne. Ich glaube, da ist es jedem unserer Kolleginnen und Kollegen auch klar. Also in dem Moment, wo ich eine gesetzliche Rente kaputt spare und sozusagen die Versorgungslücke im Alter immer größer wird, und ja auch die Politik und viele andere Akteure immer sagen, ihr müsst mehr privat vorsorgen, sind natürlich diejenigen, die profitieren, vor allem die Anbieter solcher Produkte, also Versicherungskonzerne, Kapitalmarktakteure und so weiter und so fort. Eine zweite große Gruppe, mit der wir als IG Metall und als Gewerkschaft natürlich viel zu tun haben, sind auch die Arbeitgeberverbände und die Arbeitgeber, weil natürlich eins der Argumente ist, dass diese festgeschriebene paritätische Beteiligung, die wir bei der gesetzlichen Rente haben, natürlich nicht unbedingt im Interesse der Arbeitgeber ist, weil das erzeugt natürlich erstmal Kosten. Das wird dann auch wieder sehr, sehr stark überhöht, ja, mit den üblichen Argumenten über Standortwettbewerb und so weiter und so fort. Aber Arbeitgeberverbände sind eine weitere sehr, sehr starke Gruppe, die da eine Rolle spielen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind, würde ich jetzt mal sagen, so wirtschaftsnahe Lobbygruppen, also die bekannteste, die ja auch von unserem Arbeitgeber mitfinanziert wird, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die vielleicht viele kennen, die halt eben auch über Jahre und Jahrzehnte Lobbyarbeit machen, viel halt eben auch Medienarbeit, Kampagnen machen, um halt eben die gesetzliche Rente halt auch an dem Punkt schlecht zu reden und andere Systeme dadurch zu stärken.
Jetzt gibt's ja einen neuen Vorschlag, wie wir die Rente sicher machen können, der aus der Bundesregierung jetzt gekommen ist, vor allem aus der FDP, der nennt sich Generationenkapital. Das bedeutet, wird jetzt die Bundesregierung zu so einem Wolf of Wall Street, der an die Börse geht und uns dort die Rente sichert, indem er richtig dicke Renditen einsackt, oder haben wir uns da eher verspekuliert?
Ja, man muss da ein bisschen differenziert drauf gucken. Also das, was jetzt sozusagen im Gesetzesentwurf mit drin ist, das sogenannte Generationenkapital, halten wir insgesamt für keine besonders gute Idee, um es mal ganz direkt zu sagen. Da werden im Grunde Schulden finanziert. Die Bundesregierung nimmt Schulden auf zu einem bestimmten Zinssatz, legt das Geld dann relativ risikoreich in Kapitalmarktprodukten an. Es wird verwaltet und die Hoffnung ist, dass sozusagen aus diesem Zinsgeschäft, das, was an Rendite erwirtschaftet wird, am Ende mehr überbleibt als das, was man an Zinsen gezahlt hat und dadurch halt eben ein gewisser Gewinn da ist, der dann in die Finanzierung der gesetzlichen Rente gesteckt werden soll. Wir glauben, dass das Geld an anderer Stelle deutlich besser angelegt wäre, nämlich indem man es einfach direkt in die Stärkung der gesetzlichen Rente packen würde, weil was man sich bewusst machen muss, ist, dass erstmal in den kommenden Jahrzehnten bis weit in die 30er Jahre hinein viele, viele Milliarden dort reinfließen werden, ohne überhaupt eine Auszahlung zu bekommen. Ja, das heißt, die Effekte davon, selbst wenn diese Wette aufgeht, werden wir überhaupt erst in 15, 20 Jahren spüren. Was aber auch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir mit dem Generationenkapital insofern ganz gut leben können, als dass wir das Schlimmste an der Stelle verhindert haben. Und das Schlimmste ist tatsächlich die Aktienrente. Die Aktienrente ist eine Idee, die die FDP ursprünglich mal im Sinne hatte, die sie im Wahlkampf zur Bundestagswahl ganz, ganz stark gemacht hat. Und da geht es tatsächlich darum, dass aus den Rentenbeiträgen der Beschäftigten, ja, ein gewisser Prozentsatz genommen wird, der nicht mehr ins Umlagesystem fließt, sondern direkt in Kapitalmarktprodukten angelegt wird und der Anlageerfolg oder halt auch Misserfolg direkt auf die Renten durchschlägt. Das heißt, je nachdem, wie die Finanzmärkte so wirtschaften, fällt die Rente mal höher oder halt auch eben mal niedriger aus. So, und diese Idee, die halten wir für ganz, ganz schlecht. Und da haben wir uns auch massiv gegen gewehrt. Und es ist uns auch gelungen, wir waren da sehr, sehr erfolgreich, zu verhindern, dass diese Aktienrentenidee tatsächlich dann auch im Gesetzgebungsprozess so umgesetzt wird. Wir werden in den nächsten Jahren aber auch sehr, sehr aufpassen müssen, dass diejenigen, die solche Ideen verfolgen, es nicht schaffen, dass irgendwann dann doch aus dem Generationenkapital die Aktienrente wird.
Ach, ihr redet einfach alles kaputt. Dabei ist die Lösung noch so einfach, die FDP hat sie doch. Also wir müssen einfach alle länger arbeiten, bis 70 oder ja, noch länger.
Natürlich. Nee, hast du voll Bock drauf, ne?
Ich sag mal so, für das Klientel der FDP funktioniert das vielleicht, weil ich meine, die sind hauptberuflich Erben oder selbstständige Juristen. Aber für unsere Leute, ich weiß nicht, wie sehen wir das denn? Also für unsere Leute, die am Shopfloor arbeiten oder angestellt sind, ist das realistisch bis 70 oder noch länger?
Nein, ist es nicht. Also du sprichst genau das Richtige an. Also wir wissen von Gesprächen mit vielen, vielen Kollegen in Betrieben, aber auch von Umfragen, dass die Politik auch an der Stelle einfach auf der vollkommen falschen Fährte ist. Die Leute wollen nicht länger arbeiten, sondern wenn überhaupt kürzer. Also wir haben ja jetzt schon das Rentenniveau in den letzten Jahren, wird es schrittweise auf 67 angehoben. Und wenn wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen und gerade diejenigen, die starke physische Belastungen auch in ihrer Arbeit haben, dann wird unisono uns wiedergespiegelt, wir werden das nicht schaffen. Wir werden es jetzt schon nicht schaffen, sozusagen zur geltenden Regelaltersgrenze zu kommen. Und deswegen ist die Debatte, die wir einbringen, auch eher, welche Optionen gibt es, frühzeitig in die Rente zu kommen, sicher, sozial abgesichert in die Rente zu kommen und auf keinen Fall darüber zu diskutieren, das Rentenalter noch immer weiter anzuheben.
Renteneintrittsalter ist ja das eine Thema. Das andere Thema, wer zahlt denn ein und wer zahlt nicht ein? Was sagen wir dazu?
Ja, genau, das ist einer der Grundstrukturprobleme, würde ich sagen, unseres Alterssicherungssystems, dass wir halt eben diese verschiedenen Versorgungssysteme nebeneinander bestehen haben. Also wir haben auf der einen Seite die gesetzliche Rentenversicherung, in der halt eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen. Wir haben aber halt auch eben eine Beamtenversorgung, wir haben eine eigene Versorgung für Abgeordnete, wir haben eigene Versorgungswerke für bestimmte Berufsgruppen. So, und das wird von den meisten Menschen als zutiefst ungerecht empfunden, ja, weil natürlich die Leistungen, die sie in ihrem Erwerbsleben bringen, sich nicht danach unbedingt unterscheiden, ob ich jetzt einer bestimmten Berufsgruppe angehöre. Und deswegen fordern wir als IG Metall halt eben auch, dass es eine solidarische Erwerbstätigenversicherung gibt, in der alle gemeinsam einzahlen, in der auch alle sozusagen das Gleiche rausbekommen nach eben einem bestimmten Mechanismus. Und ich glaube, wäre halt die deutlich bessere und fairere Lösung für ein solidarisches Alterssicherungssystem.
Ein anderes Thema ist natürlich trotzdem, und da muss man ja leider sagen, auch zunehmend ein Thema, Altersarmut. Häufig sind Frauen davon betroffen, weil sie in Teilzeit arbeiten, weil sie aufgrund von Kindererziehungszeiten oder so längere Zeit vielleicht auch gar nicht gearbeitet haben. Dementsprechend natürlich eine geringe gesetzliche Rente haben, häufig dann, du hast es eben angesprochen, die alleinerziehende Mutter auch gar keine Möglichkeit hat, privat vorzusorgen. Was tun wir da jetzt? Also stärken wir da jetzt die Rente oder sind vielleicht mehr Kita-Plätze und Ganztagsschulen die Lösung? Was tun wir sozusagen in diesem gesamten Konstrukt des Sozialsystems?
Gut, dass du das ansprichst. Also es ist natürlich so, dass viele Probleme, die dann im Alter, im Rentensystem sichtbar werden, beispielsweise Altersarmut versteckt auch bei Frauen, wie du das angesprochen hast, im Grunde ihre Ursachen in einer ganzen Reihe von sozialen Problemen und sozialstaatlicher Regulierung haben. Und das heißt, nicht alle Probleme, die wir am Ende des Erwerbslebens sehen, können wir sozusagen im Rentensystem lösen. Sondern es geht halt schon auch darum, dass wir insgesamt den Kampf aufnehmen, wieder dahin zu kommen, dass wir einen solidarischen Sozialstaat haben, der zukunftsfest und sicher ist und der an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen dafür sorgt, dass Menschen halt in ihrer Erwerbsphase gar nicht erst in diese Problemlagen kommen, die dann später dazu führen, dass sie in Altersarmut landen. Das fängt bei den Kitas an, beim Kitaplatzmangel, Stichwort Pflegenotstand, wenn ich meine Angehörigen, meine Mutter, meinen Vater pflegen muss, versorgen muss, keine Pflegeheimplätze bekomme. Also das, was man so als soziale Infrastruktur bezeichnen kann oder was in der Fachdebatte auch oft so als öffentliche Daseinsvorsorge beschrieben wird, das hat wirklich ganz, ganz viele Baustellen. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen das in ihrem Alltag zu spüren bekommen. Also jeder, der ein Kind hat, das betreuen muss, der Kinder in der Schule hat, merkt halt an allen Ecken und Enden, dass dort jetzt einfach die Investitionsstau, der über die Jahre sich aufgetürmt hat, wirklich sichtbar wird und zu ganz, ganz großen Baustellen führt. Und wir haben uns als IG Metall entschieden, genau an der Stelle jetzt auch anzusetzen. Wir haben beim Gewerkschaftstag mit vielen Kolleginnen und Kollegen, mit vielen Delegierten auch lange über die Zukunft des Sozialstaates diskutiert und debattiert mit unterschiedlichen Perspektiven darauf und haben dort die Sozialstaatsoffensive der IG Metall auch beschlossen.
Was ist das konkret?
Die Sozialstaatsoffensive hat sich zum Ziel gesetzt, eben genau diese unterschiedlichen Baustellen des Sozialstaates aktiv anzugehen und Vorschläge dafür zu machen, wie wir den Sozialstaat zukunftsfest und sicher solidarisch gestalten können. Und dazu gehört ganz, ganz zentral auch die Rentenpolitik, aber eben auch ganz, ganz viele andere Felder. Dazu gehört die Arbeitsmarktpolitik, du hast angesprochen, Erwerbsbeteiligung von Frauen, Beschäftigungssicherung, viele, viele andere Themen, die da reinspielen. Aber dazu zählt halt eben ganz, ganz stark auch der ganze Bereich der sozialen Infrastruktur, Kitas, Krankenhausversorgung und so weiter und so fort. Und das dritte große Thema, was die Sozialstaatsoffensive vorantreiben will, ist halt die Auseinandersetzung um die Finanzierung des Sozialstaates. Weil viele der Probleme entstehen an der Stelle, wo zu wenig in diese soziale Infrastruktur investiert wird. Und das ist natürlich ein Resultat von einer Finanzpolitik, Stichwort Schuldenbremse und der Steuerpolitik und anderer Mechanismen, die letztlich zu einer künstlichen Verknappung an der Stelle auch von Ressourcen führen, die dann halt eben nicht dort investiert werden, wo es den Menschen eigentlich am meisten zugutekommen würde.
Ja, wir wollen einen solidarischen Sozialstaat. Da ist der Rente ein Punkt. Es gibt ganz viele Punkte. Ihr seht, wir wollen uns da um ganz, ganz viel kümmern. Und deswegen sagen wir, Sebastian, vielen Dank, dass du dich darum kümmerst. Wir schließen uns dem an und ja, da müssen wir wohl weiterkämpfen.
Ja, gemeinsam.
Vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, dass ihr dabei seid, wenn wir uns dafür in Zukunft einsetzen.
Natürlich, logisch.
Auf jeden Fall. So, ich muss ehrlich gestehen, mir raucht ein bisschen der Kopf. So viel Rente, tatsächlich habe ich mich selber noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt wie heute. Da ist doch einiges zusammengekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch an jeden einzelnen Punkt wirklich erinnern kann.
Die wichtigen Punkte sind die Entgeltpunkte und wie man die bekommt, das haben wir heute gehört. Also was für mich so unterm Strich steht, ist so eine Ambivalenz. Also so auf der einen Seite haben wir gehört, die Rente ist wichtig und ist nicht so schlecht, wie sie oft von vielen Parteien madig gemacht wird. Aber das Thema Altersarmut ist für viele Kolleginnen und Kollegen Realität. Und um das zu ändern, also dass die Rente wirklich sicher ist, wie es mal hieß, ja, da gibt es einfach zwei Stellschrauben. Und der eine ist anständige Arbeit, anständige Bezahlung. Und das geht halt einfach mit Tarifverträgen. Dann hast du eine große Chance, einfach mehr Entgeltpunkte zu verdienen, damit du nachher eben nicht in der Altersarmut bist. Und das andere ist die politische Stellschraube. Und da geht es halt darum, das Rentenniveau auf keinen Fall noch weiter sinken zu lassen. Das ist jetzt erstmal festgeschrieben. Eigentlich muss es nach oben und das fordern wir auch. Und auch halt diesen Renteneintrittspunkt nicht noch weiter nach oben zu schieben, weil jetzt ist es schon so, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen einfach körperlich nicht so lange arbeiten können, früher in Rente gehen müssen.
Eine Sache, die mir noch sehr im Kopf geblieben ist, ist das, was Sebastian auch gesagt hat. Viele Probleme werden eben auch erst in der Rente sichtbar. Also zum Beispiel eine fehlende Kinderbetreuung, wodurch dann Kolleginnen und Kollegen gezwungen sind, in Teilzeit zu arbeiten, weil es vor Ort keinen Kita-Platz gibt. Ja, das wirkt sich am Ende massiv auf die Rente aus, weil dann fehlen dir diese Rentenpunkte und du hast am Ende das Problem, dass du dir dein Leben nicht mehr leisten kannst. Und das ist natürlich kein Problem der Rentenversicherung, das ist schon klar. Aber irgendwie muss der Sozialstaat insgesamt gut ausgestattet sein, damit wir nicht irgendwann in Altersarmut enden.
Genau, und das sehen wir eben auch. Deswegen greifen wir eben nicht nur an dem Punkt Rente an, sondern auch an ganz vielen anderen Punkten, die diesen Staat betreffen und haben da ganz viele Ideen und Forderungen, was einfach gewährleistet werden muss. Und euch haben wir nochmal vielleicht was mitzugeben. Ey, ihr habt den Florian gehört, ist ein saunetter Kerl. So schlimm ist das Thema gar nicht. Gebt's euch einen Ruck. Geht doch mal zu unseren Versicherungsberatern. Es ist kostenfrei. Sie können euch ein bisschen helfen, damit man mal so ein bisschen Realität damit bekommt. Sie können euch auch mal helfen, wenn da irgendwelche Unterlagen fehlen und so weiter und so fort. Es ist gar nicht schlimm, wenn man es einmal gemacht hat, hat man es hinter sich und ein besseres Gefühl, anstatt sich halt am Ende irgendwie negativ überraschen lassen zu müssen.
Ja, und es gibt ja auch einfach heute schon sehr viel Sicherheit, wenn ich jetzt heute schon weiß, okay, sieht vielleicht gar nicht so schlimm aus, ich muss da gar keine Angst vor haben. Wenn alles so weitergeht wie bisher, dann läuft das mit der Rente.
Was auch weitergeht wie bisher ist unser Podcast, deswegen.
Ja, gehen wir ganz fest von aus. Ja, genau. Wir planen fest damit.
Wir planen fest damit. Wir
der gehen... Podcast ist sicher.
Ja, genau, der Podcast ist sicher. Also, liebe Freunde, geht's mit uns in Altersteilzeit, hört den Podcast weiter und genau, dann hören wir uns das nächste Mal.
In der nächsten Folge, ganz genau. Viel Spaß.
Servus.